Ich habe gerade hinten schon aus der Ecke gehört, ach, die Ludolfs. Ja, wer von euch kennt denn die Ludolfs? Ah ja, sind schon relativ bekannt. Das sind nämlich so ein paar Brüder, ein bisschen verpeilt aus dem Westerwald, aus Dierdorf, da 20 Minuten von da, wo ich früher gewohnt habe. Also das Haus gibt's wirklich, ist keine Kulisse und so. Die Typen, die sind echt, das ist echt krass. Ganz kurz zur Erklärung. Die Ludolfs, die haben so eine Werkstatt. Und der rechts, der Typ, der gerade gepennt hat, der hat ein total super System, wie er seine Schrottteile so sortiert. Ja, das muss ich mir merken. Er hat einfach aus seinem Hof überall riesengroße Haufen. Ja, überall riesengroße Haufen. Und dann ruft jemand an, sagt, ich brauche dieses Teil, so wie eben gerade. Und dann denkt er kurz nach und dann steigt er auf einen seinen Berg und holt genau das Teil raus. Der weiß ganz genau, wo das Zeug steckt. Und die Brüder, das kann man sich auch im Fernsehen immer wieder angucken, das ist echt ein Genuss. Und als ich das erste Mal gesehen habe, da habe ich irgendwie sofort daran denken müssen, hey, manchmal ist es bei mir auch so. Auch total langweilig, irgendwie nichts los. Boah, zum Gähnen, einfach immer schön Nickerchen machen. Und dann habe ich daran gedacht, manchmal ist es bei mir oder öfter ist es bei mir auch so, ja, in meinem Leben als Christ ist irgendwie nichts los. Und irgendwie, ja, zwischendurch gehe ich mal in Gottesdienst oder in den Jugendkreis oder so. Aber wirklich ein Leben mit Jesus zu führen, das brennt. Das habe ich wirklich vermisst. Und das ist mir besonders aufgefallen. Jetzt haben wir ja nach den Sommerferien. Viele Leute kommen von Freizeiten zurück. Ich weiß, einige waren irgendwie auf Ranger Camp, Royal Ranger. Dann gab es Leute, die waren Segeltörn, Griechenland. Oder auf irgendwelchen anderen christlichen Freizeiten. Und das ist auch total genial, denn da kann man voll gut auftanken. Und man kommt total enthusiastisch zurück und denkt sich, ja, jetzt geht's ab, jetzt will ich endlich für Jesus leben, so wieder auf der Freizeit. Und ein paar Wochen später fällt man dann sozusagen in das Post-Freizeitloch. Das nach der Freizeit, dass man merkt, irgendwie kriegt man das, was man sich im Camp oder auf dieser Freizeit vorgenommen hat, nicht mehr gebacken. Und dann stellt sich bei mir die Frage, ey, was soll denn das? Warum funktioniert das denn alles nicht? Und dann lese ich auch noch in der Bibel und die gibt's mir dann richtig. Da lese ich zum Beispiel dann in Epheser 6, Vers 18, da lese ich, seid wach und betet für alle Gläubigen. Wie oft bete ich denn? Vielleicht 3 oder 4 Mal am Tag, wenn... Ja, zu den Essenszeiten, morgens zum Frühstück. Danke, Jesus, für das Frühstück. Mittagessen, danke für das Mittagessen. Und abends vielleicht, um noch einzuschlafen, zu beten oder beim Beten einzuschlafen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das uns alle irgendwie betrifft. Und deswegen ist mir das wichtig, heute zu sagen. Oder auch noch was anderes in Johannes 14, Vers 21. Da steht, wer meine Gebote hält, der liebt mich wirklich. Boah, das ist der Hammer, oder? Ja, liebe ich jetzt Jesus nicht richtig, weil ich es nicht schaffe, seine Gebote einzuhalten? Das ist doch... Ich schaffe es irgendwie überhaupt nicht. Täglich in der Bibel zu lesen, immer zu beten und all diese ganzen Sachen, die Jesus uns aufträgt. Aber wir stellen fest, Jesus hat diesen Anspruch an uns. Er möchte, dass wir eben in der Bibel lesen. Und er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er möchte auch, dass wir mit ihm Kontakt haben, dass wir beten. Jetzt frage ich mich aber und ihr euch vielleicht, warum kann Gott denn überhaupt diesen Anspruch haben?
Says, my king is a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's the eternally strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He rewards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is lighter. I wish I could describe him. For yes, he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't hang him, and the grave couldn't hold him.
Krasses Video, oder? That's my King. Das ist mein König. Gott ist der Schöpfer. Und wer etwas erschafft, der hat auch das Sagen, wie die Dinge zu laufen haben. Der Prediger, der diese Predigt gehalten hat, der hat immer wieder gefragt, kennst du ihn? Kennst du diesen König? Aber kennst du ihn nicht nur? Nein, ich frage dich auch, gehst du wirklich mit ihm? Jedes Knie wird sich einmal beugen vor diesem König. Das kann ich dir versprechen. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und ich möchte dir heute auch noch die Gelegenheit geben. Ich habe zwei Bibeln mitgebracht. Und wenn du diesen König noch nicht kennst und wenn du diesen König noch nicht angenommen hast in deinem Leben, dann empfehle ich dir, lest mal die Geschichte des Königs, wie dieser König auf diese Erde kam und wie dieser König uns diente, ein König, der uns dient, alles nachzulesen in der Bibel. Und wir werden ja nachher, vorne stand schon an, auch Gebet haben, oben auf der Empore. Und wenn du noch Fragen hast oder irgendwie keine Ahnung und mit dem allen nicht zurechtkommst, hey, dann möchte ich dich bitten, komm entweder nach vorne nachher, Markus und ich, wir werden doch ein bisschen hier sein, oder geh hoch zur Empore, wo die Leute warten für das Gebet, und dann kannst du dich mit diesen Menschen unterhalten. Und ich empfehle es dir wirklich. Und diese Bibeln, die kannst du dir auch gerne hier abholen. Oder eine davon. Er ist der Schöpfer. Und er hat zu bestimmen, wie die Dinge zu laufen haben. Wie schwierig das ist, das möchte ich euch jetzt demonstrieren. Ich brauche einen Freiwilligen. Jemand, der denkt, dass er stark ist. Oder jemand, der stark ist. Freiwillige jetzt, sonst muss ich mir jemanden raussuchen. meine Blicke schweifen schon. Okay, Boy, komm mal bitte nach vorne. Okay, Boy. Schön, dass du dich gemeldet hast. Ich bitte dich jetzt mal eine ganz, ganz einfache Aufgabe. Halte doch bitte diesen Becher einfach mal so rechts parallel von dir weg. Genau, das ist doch schön. Jetzt ist es in unserem Alltag so. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann akzeptieren wir das, was Jesus von uns möchte. Wir sagen, ja, ich möchte tun, was du von mir verlangst. Und dann fangen wir an. Wir sind in unserem christlichen Leben und das hier sind alles so Sachen, die wir so machen. Ja? Zum Beispiel, wir fangen an, ganz viel zu beten. Oder wir gehen auch ganz viel in den Gottesdienst. Dann sind wir lieb zu unseren Nächsten. Wir sind lieb zu unseren Eltern. Wir passen in der Schule auf. Und dann arbeiten wir vielleicht auch noch viel in der Gemeinde mit. Boy, kannst du den Arm richtig ausstrecken? Dankeschön. Und so tun wir ganz, ganz viele Sachen. Sind lieb zu unseren Eltern, obwohl sie irgendwie nicht immer so nett sind zu uns. So, Boy, was denkst du, wie lange wirst du diesen Reisbecher jetzt halten? Ich weiß es nicht, solange du möchtest. Du sagst uns einfach Bescheid, wenn du nicht mehr kannst oder lässt einfach den Arm sinken. In der Zeit mache ich einfach, wenn du möchtest, 3 Minuten. Dann bringst du mich aber in Verlegenheit, sage ich dir. Ja, mal sehen, ich muss ja auch weitermachen. Ja, also, so, wer früher weg muss oder so, einfach mal einen Arm heben, dann werde ich mal ein bisschen runterdrücken. Ja, also, wird schon gut gehen.
Hm. Wird schon schwer.
Wird schon schwer, das ist gut. Das sind all diese Dinge, die wir immer versuchen einzuhalten. Ganz, ganz krass. Und ich möchte euch das mal an einem Diagramm zeigen. Wir tanzen. Wir fangen an und schauen uns die Bibel an. Schön oben halten. Und wir vergleichen das, was in der Bibel steht. Und das ist, und dann sehen wir uns an und stellen fest. Oh. Das ist mein Ist-Zustand. Ich bin irgendwie ja schlecht oder ich mache nicht das, was in der Bibel steht. Und der Soll-Zustand, der zeigt, das zeigt uns die Bibel, wie das ist. Jetzt, 2. Stufe. Wir versuchen all die Dinge. Wir versuchen all. Da auf der Kamera. Da steht, wir versuchen die ganzen Dinge einzuhalten. Das bedeutet, wir gucken, dass wir anfangen, diesen Reisbecher sozusagen nach oben zu halten. Richtig nach raus, richtig, ja, ja. Könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn er schummelt? Nächste Stufe ist, irgendwie sehen wir, dass das alles nicht so klappt. Also wir werden so schwächer. Nein. Wir werden so schwächer. Wir sehen, dass wir das irgendwie alles nicht einhalten können. Super, danke schön. Ja. Okay, auf jeden Fall, wir werden schwächer. Und dann irgendwann kommen wir dazu, wir geben auf. Wir sehen, wir können es nicht halten. Wir können diese einzelnen Dinge nicht perfekt einhalten, die Gott uns sagt. Wir geben auf. Und jetzt stellt sich die Frage, warum, erstens geben wir auf, warum können wir es nicht schaffen, warum konnte Boy es nicht schaffen, den Reisbecher den ganzen Gottesdienst hier hochzuhalten? Warum funktioniert das nicht? Boy ist zu schwach. Was könnte es noch sein? Ja gut, Boy ist schlecht trainiert, also... Okay, ich helfe euch ein bisschen. Es gibt... Der Becher ist so schwer. Okay, ist... ja? Genau, und die Frage ist, warum machen sie das? Und ich helfe euch ein bisschen auf die Sprünge. Es gibt nämlich ein Gesetz. Ein Gesetz, das besagt, dass alles, was hier auf der Erde ist, nach unten gezogen wird. Die Schwerkraft. Das ist ein ganz einfaches Gesetz, was uns daran hindert, alles nach oben zu halten. Und es gibt auch, Gott hat uns auch gezeigt, warum wir es nicht schaffen können, alles perfekt einzuhalten. Das ist nämlich das Gesetz der Sünde. Ich weiß ja, dass es in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, was ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Römer 7, 18 bis 19. Das Gesetz der Sünde, das ist hier auf der ganzen Erde so. So wie die Schwerkraft auch ist. Wir müssten den Boy schon ins Weltall schießen, damit er diesen Reisbecher immer oben halten kann. Aber dann müsste er lange die Luft anhalten. Nur dann würde er es schaffen, das wirklich sehr, sehr, sehr lange oben zu halten. Solange er sich hier auf der Erde befindet, wird er es nicht schaffen, diesen Reisbecher wirklich sehr lange hoch zu halten. Und so ist es auch mit der Sünde. Die Sünde, sie lässt es eben nicht zu, dass wir all das Gute tun, das Gott möchte. Wir können es aus uns heraus nicht schaffen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Denn nun, der letzte Schritt, das ist nämlich das Gefährliche daran. Kommt es nämlich zu einem ganz krassen Phänomen, das ich schon bei vielen Christen, bei vielen Jugendlichen auch gesehen habe. Es kommt nämlich zu Selbstverurteilung. Und zur Aufgabe. Die Selbstverurteilung. Vorwürfe und Selbstverurteilung. Und dann passiert was ganz Krasses. Entweder man sieht wieder, oh, ich bin eigentlich nicht gut genug. Und ich sehe das, was in der Bibel ist, und fängt wieder von vorne an. Und so dreht sich das immer weiter. Aber das Schlimme ist nicht, es geht einfach wieder hier vorne los. Man ist wieder in so einem normalen Zustand. Es passiert was ziemlich Krasses. Es ist wie eine Spirale, in der wir uns befinden. Und jedes Mal, wenn wir es nicht schaffen, das zu tun, was Gott von uns möchte, dann fangen wir an, uns selbst zu verurteilen. Und es kann so krass werden, dass man irgendwann sagt, ich schaffe sowieso nicht, ich gebe auf. Ich kann überhaupt nicht das tun, was Gott von mir möchte. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir raus aus dieser Spirale? Matthäus 5, Vers 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Und in manchen Übersetzungen steht auch noch, um ihnen volle Geltung zu verschaffen. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Und das ist der Schlüsselvers. Den habe ich ganz oft nicht verstanden. Ganz lange Zeit nicht verstanden. Wir müssen nicht in diesem Kreis bleiben. Ganz wichtig ist dabei, schreibt euch das, markiert euch das. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Matthäus 5, Vers 17. Denn wir müssen das Gesetz überhaupt nicht mehr erfüllen. Wir müssen nicht irgendwelche guten Taten vollbringen, um ja bei Gott angesehener zu sein oder sowas. Das ist uns oft schon bekannt, so gerettet aus der Gnade. Aber das Gleiche gilt nämlich auch für die guten Werke oder für das, was wir Menschen Gutes tun wollen. Und ich möchte euch das ein bisschen verdeutlichen. Ich habe nämlich etwas mitgebracht aus Russland. Das ist nämlich das hier. Das ist eine Madruschka. Babuschka. Und damit möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar, das hier ist sozusagen Jesus. Ich möchte euch ganz schnell noch einen Vers vorlesen, der nämlich in Epheser steht. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, nun das Vorbereitete zu erfüllen. Was bedeutet das? Das sind wir. Wir sind schwarz, das ist die Sünde. Und wenn wir jetzt unser Leben in die Hände Gottes geben, wir lesen das etwa 27 Mal, glaube ich, in Epheser, in Christus. Wir sind in Christus. Wenn Gott jetzt unser Leben anschaut, was sieht er? Er sieht Jesus. Der Vater schaut 24 Stunden auf Jesus. Jesus, der für uns stellvertretend alle Gesetze eingehalten hat, die Gott uns gegeben hat. Es ist so, wenn du zu Gott kommen möchtest, das ist schon ein bekanntes Bild, auf dieser Seite da, da ist Gott. Und hier, da stehen wir. Gott ist heilig. Wir sind unvollkommen. Zwischen uns ist ein Graben. Nämlich die Sünde. Das Schlechte, das sie jeden Tag tun. Unseren Kids, mit denen ich so missionarische Arbeit mache, denen sage ich immer, Sünde sind all die schlechten Dinge, die wir denken, sagen und tun, die Gott nicht mag. All die schlechten Dinge, die wir denken, tun, sagen und tun, die Gott nicht mag. Das Problem ist jetzt, wir können nicht einfach hier rüberkommen. Es funktioniert nicht. So gut wir sind. Gott möchte nämlich, dass wir perfekt sind. Weil Gott so heilig ist, möchte er, dass wir perfekt sind. Aber jeder von uns weiß ja, wir können überhaupt nicht perfekt sein. Es funktioniert ja gar nicht. Und egal, was du tust, du wirst das nicht schaffen. Aber wenn wir jetzt in Christus sind, schaut Gott auf Jesus, der für uns stellvertretend, für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und macht uns sozusagen den Weg frei, rüber zu Gott zu kommen. Und wir werden es nicht schaffen, wenn wir das alleine versuchen. Und ein anderes Bild möchte ich euch auch noch zeigen. Boy, kannst du bitte noch mal nach vorne kommen? Ich habe nämlich noch zwei Bibelverse, um das mal noch mal ein ganz kleines bisschen zu verdeutlichen, wie das ist, wenn wir in Christus sind. Zieh das mal bitte an. Und kannst du bitte einen Schritt nach rechts gehen, damit wir das Beamer-Bild sehen? Dankeschön. Denn ich habe zwei Bibelverse. Einer ist aus dem Alten Testament und einer ist aus dem Neuen Testament.
Mach euch weiter.
Ja, ja. Und zwar steht der im Neuen Testament in Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Wenn wir also mit Jesus, an dem Tag, wo wir sagen, Jesus, ich möchte mit dir gehen, ziehen wir Jesus sozusagen an. Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, steht in Jesaja, unseren Gott. Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Ja. Und obwohl Boy jetzt immer noch selber agieren kann und so, ja, zum Beispiel könnte er jetzt hier die Gemeinde streichen, wenn du es gerade, ich habe Farbe dabei, was? Nein, nein. Wenn wir nun mit Jesus gehen, dann schaut Gott auf Jesus, der vollkommen rein ist. Aber wir selbst sind auch noch da drinnen. Und unser Herz, das rebelliert manchmal und fällt auseinander. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Genau, das rebelliert manchmal und wir sind immer noch zu hören. Aber Gott schaut beständig auf Jesus herab. Oder auf Jesus, der für uns stellvertretend alle Gebote erfüllt hat. Dankeschön, Boy. Könnt ihr nochmal einen ganz kurzen Applaus geben? Okay, das beantwortet aber noch gar nicht die Frage, was kann ich jetzt eigentlich in meinem Alltag tun? Ich habe festgestellt, auf der Reise, die ich letztes Jahr gemacht habe, das ist in anderen Kulturen nicht so, die Deutschen wollen immer was tun. Immer. Ich war ja mit 5 Deutschen unterwegs. Wir waren zum Beispiel in Spanien, bei Bianca. Die morgens um 11 erstmal so aufstehen, frühstücken, 10, ich will nicht übertreiben, 10 aufstehen und frühstücken. Dann arbeiten wir mal kurz, Spätzchen zwischendurch. 14 Uhr Siesta, 5 Uhr fangen wir wieder an zu arbeiten und dann gibt es dann irgendwann auch Abendessen und dann endet der Tag. Ist alles total gechillt. Mein Team ist fast verrückt geworden. Immer was tun. Und es ist so langweilig. Was sollen wir tun? Und das hat mir einfach gezeigt, wir Deutschen, wollen immer was zu tun haben. Und das ist auch immer unsere Frage. Ja, aber was können wir denn jetzt tun? Nicht du tust. Und das ist das Tolle bei Jesus. Nicht du tust, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt. Eine mächtige Kraft. Johannes 14, habe ich jetzt spontan vergessen. Aber der Heilige Geist war bei der Schöpfung zum Beispiel dabei. Diese Kraft wohnt in uns. Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Und diese Kraft, die wohnt in uns. Und diese Kraft bringt auch in uns die guten Taten hervor. Wir in Jesus und Jesus in uns. Der Heilige Geist in uns. Erinnert euch daran, wenn ihr das nächste Mal so eine Matruschka seht. Es ist eine ganz, ganz krasse Aussage. Das ist so für manchen vielleicht total neu, weil eigentlich geht es immer darum, wie kann ich mehr Bibel lesen? Wie kann ich geistlicher sein? Aber wir brauchen das gar nicht. Wir müssen nicht mehr geistlicher sein und mehr tun. Wir müssen den Heiligen Geist wirken lassen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Geduld, Hoffnung, das ganze ganze Paket. Nicht unsere Frucht, nicht das, was wir machen und wir wollen immer Früchte hervorbringen und alles. Nein, die Früchte des Heiligen Geistes sind oder die Frucht des Heiligen Geistes sind. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aussage, die uns ja immer im Gedächtnis bleiben sollte. Dann können wir wirklich wahre Jünger Jesu werden. Dann können wir die Werke tun. Nicht wir tun die Werke, sondern der Heilige Geist durch uns. Aber jetzt bleibt immer noch die Frage, was kann ich denn tun? Es ist auf der einen Seite ganz einfach und auf der anderen Seite wieder ganz schwer. Denn es braucht auch Geduld. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Der Heilige Geist, wenn er in uns wirklich Raum hat, dann kann er diese Früchte auch wirklich hervorbringen. Wir müssen den Heiligen Geist machen lassen. Und wie das praktisch aussieht, setz dich morgens hin und sag, Vater, ich bin total schwach. Ich weiß, ich kann das alles nicht erfüllen, was du von mir möchtest. Ich krieg das alles nicht gebacken. Und es ist auch keine Schande, dass du es nicht gebacken bekommst. Aber ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. Ich möchte, dass du in meinem Leben immer mehr Raum gewinnst. Und je mehr Raum der Heilige Geist bekommt, desto mehr kann er auch durch dich wirken. Und wirklich auch das tun, ja, diese guten Werke tun, dieses Nachfolgen. Und erst dann kommt so Bibellesen und sowas. Das kommt dann von ganz, ich sag mal, von ganz allein in Anführungsstrichen. Spurgeon, der hat mal etwas gesagt, was mich ziemlich beeindruckt hat, auch in diesem Zusammenhang. Der hat mich gesagt, ich habe im Leben eines festgestellt. Ich sündige mehr, je mehr Regeln ich mir selber auferlege. Und das ist ja auch ein anderes Problem. Manchmal ist es so, dass wir gar nicht das lesen, sondern denken, dass wir es tun müssten. Viele Christen glauben, dass sie jeden Tag stille Zeit machen müssen. Und wenn sie nicht die stille Zeit machen, dann werden sie von Gott bestraft oder dann, was weiß ich, passiert irgendwas Schlimmes oder sowas. Oder wenn ich nicht jeden Tag mindestens 2¼ Stunden, also es ist ein Zehntel, 144 Minuten, ein Zehntel des Tages mit Gott in Verbindung bin, mit ihm rede oder so, dann hängt der ganze Haussegen sozusagen schief. Und dann kann Gott nicht richtig wirken oder was. Und man wird auch wieder bestraft. Das stimmt nicht. Gott hat bestimmt keine Liste, so ein Bibelleseplan für jedes Jahr und kreuzt dann immer an, ja, er hat gelesen, dann kriegt er heute ein bisschen Segen. So macht Gott das nicht. Gott möchte, dass du eine echte Beziehung zu ihm hast. Und Gott möchte, dass du dahin wächst. Mach dir keine eigenen Regeln, sondern schau das, was Gott von dir möchte, und lass den Heiligen Geist wirken. Vielleicht hängst du dir irgendwas an den Spiegel, wo drauf steht, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Ja, das beziehen wir jetzt mal nicht auf unseren Körper. Auf den geistlichen Bereich. Ich nehme mich zurück und lass den Heiligen Geist wirken. Mach das zu deinem täglichen Gebet und du wirst sehen, es wird seine Wirkung nicht verfehlen. Okay, ich werde jetzt noch zum Abschluss beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, ich bin dir so sehr dankbar dafür, dass du in unserem Leben wirken möchtest. Jesus, dass du hier auf diese Erde gekommen bist, um mit uns ja Gemeinschaft zu haben. Ja, und Jesus, ich weiß, was ist hier so das Wichtigste? Dass wir nah an deinem Herz sind. Und Jesus, so oft schaffen wir das überhaupt nicht. Ja, all das zu machen, was du von uns hier möchtest, was gut ist. So wie du uns erdacht hast. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du deshalb in unserem Leben wirkst. Ich möchte dich darum bitten, dass dein Heiliger Geist in uns Raum nimmt und immer mehr seine Kraft entfaltet. Und dass wir lernen, uns immer mehr zurückzunehmen und dich machen zu lassen. Jesus, und ich möchte dich darum bitten, dass du ja uns einfach beistehst im Alltag. Jesus, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen und wir oft nicht, ja, wenn wir nicht weiter wissen, möchte ich dich darum bitten, dass du uns einfach den richtigen Wink gibst und uns zeigst, wie wir handeln können. Jesus, nur durch dich können wir das tun. Und denn du bist groß genug und stark genug, ja, dass du uns auch verändern kannst. Dankeschön. Amen.